Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz. Im Studio neben mir steht Sibylle Hallberg, die den Roman Indianer von George Song neu übersetzt hat. Wir sind bei Folge 352 im Bereich wie Verlage Büchermacher, Teil 290. Und zu dem Thema George Song ist das die Folge 3 von 5. Und Sibylle wird, so wie beim letzten Mal, auch erstmal kurz zusammenfassen, was bisher geschehen ist.
Danke, Ralf. Bevor ich Kapitel 13 lese, sage ich kurz an, was inzwischen passiert ist. Als Indianas Freundin und Kammermädchen nun klar wird, dass ihr Liebhaber Raymond von Ramière sie verlassen will, ist sie verzweifelt, denn sie erwartet ein Kind von ihm und versucht zunächst erfolgreich, ihn mit ihren weiblichen Reizen erneut für sich zu gewinnen. Er ist inzwischen aber versessen auf Indianer und macht ihr auffällig und überaus charmant den Hof. Als Indianer schließlich sein doppeltes Spiel erkennt, ist sie entsetzt, verweist ihn des Hauses und macht nun die schlimmsten Vorwürfe. Für das verzweifelte junge Mädchen findet das dreiste Verhalten Raymonds ein tragisches Ende. Raymond von Ramière hat zwar den Anflug eines schlechten Gewissens, sinnt aber darauf, sich erneut Indianer zu nähern. Seine Ehre verbietet es ihm, sich dauerhaft von ihr zurückzuziehen. Verschlagen und schlau freundet er sich mit ihrem Gemahl an, bis dieser ihn zum Frühstück einlädt. Indianer lässt aber die beiden Männer allein, unter dem Vorwand, sich nicht wohlzufühlen. Der alte Oberst begreift das Verhalten seiner Frau als grobe Unhöflichkeit und macht ihr üble Vorhaltungen. Raymond aber wird bald zu einer Jagd eingeladen, wo er endlich auf Indianer trifft, die, was er nicht vermutet hatte, eine leidenschaftliche Reiterin und Jägerin ist. Jetzt kommt das 13. Kapitel. Kaum waren die Spürhunde losgelassen, da zeigte sich eine geradezu unbändige Lebendigkeit in Indianas Zügen. Ihr Oberkörper spannte sich an und augenblicklich war sie von Raymonds Seite verschwunden. Er wusste nicht, dass die Jagd eine Leidenschaft war, die sie mit Ralf teilte. Ihm war bislang auch nicht klar gewesen, dass in dieser zarten, zerbrechlichen Frau der Wagemut einer Draufgängerin steckte und eine Unerschrockenheit, mit der zuweilen auch der Schwächste überrascht. Entgeistert sah Raymond sie dahinfliegen, kühn in das Dickicht eindringen, ohne Zaudern über Gräben setzen, ohne Angst, sich ihre schwachen Knochen zu brechen, sondern nur darauf bedacht, als Erste die Spur des Ebers aufzunehmen. Er begann sich vor der Kühnheit und Widerstandsfähigkeit zu fürchten, die ihr standhafter Geist auch in der Liebe an den Tag legen könnte. »Wenn sich ihr Wille ebenso ungestüm an mich kettet, wie er der Spur des Ebers folgt«, dachte er, »wenn weder die Gesellschaft noch unsere Gesetze sie in ihre Schranken weisen können, dann bin ich ihr ausgeliefert und opfere meine Zukunft auf.« Schreie des Schreckens und der Angst, unter denen sich auch die Stimme Indianers ausmachen ließ, bereiteten Raymonds Überlegungen ein jähes Ende. Erschrocken gab er seinem Pferd die Sporen und traf zuerst auf Sir Ralph, der ihn fragte, ob er auch die Hilferufe gehört habe. Im selben Augenblick stürzten ihnen mehrere Treiber entgegen. In größter Aufregung sprachen sie alle durcheinander. Die beiden Männer meinten zu verstehen, dass der Eber Frau Delmar angegriffen und zu Boden geworfen hatte. »Jede Hilfe kommt zu spät«, keuchte einer, der als Letzter ankam. »Es gibt keine Hoffnung mehr.« In diesem schrecklichen Moment fiel Raymonds Auge auf das totenbleiche Gesicht Sir Ralphs. Er schrie nicht, er rang auch nicht die Hände, er griff nur nach seinem Jagdmesser und setzte es sich mit britischer Kaltblütigkeit an die Gurgel. Doch Raymond entriss ihm die Waffe und zog ihn mit in die Richtung, aus der die Schreie kamen. Ralf erwachte aus einem Albtraum, als er Frau Delmar hilferufend auf sich zueilen sah. Der Oberst lag leblos auf der Erde. Ralf nahm rasch einen Aderlass vor, denn er hatte sich schnell davon überzeugt, dass Herr Delmar nicht tot war, sondern nur den Oberschenkel gebrochen hatte. Er ließ ihn in sein Landhaus zurücktragen, und Indiana, sie war unverletzt, aber Schreck und Betroffenheit raubten ihr fast die Kraft zu gehen. Raymond musste sie stützen und versöhnte sich sogleich mit ihrem Herzen, da er sah, wie sehr sie das Unglück ihres Gatten mitnahm. In diesem Augenblick aber, als Sir Ralph fest entschlossen war, sich umzubringen, hatte Raymond erkannt, wie groß dessen Liebe zu seiner Cousine war und wie wenig sie mit der Liebe zum Oberst gemein hatte. Diese Beobachtung, die der Überzeugung Indianas geradezu widersprach, blieb viel fester in Raymonds Gedächtnis haften als in dem der übrigen Zeugen dieser Szene. Doch sprach er mit Indiana niemals über Ralphs Versuch, sich das Leben zu nehmen. Erst 6 Wochen später konnte der Oberst nach Lagny gebracht werden. Und dann verstrichen noch mehr als 6 Monate, bis er wieder gehen konnte. Indiana blieb die ganze Zeit über an seinem Krankenbett und ertrug klaglos seine Launen und Wutausbrüche. Dabei erblühte sie in frischer Gesundheit und das Glück nahm Einzug in ihr Herz. Raymond liebte sie wirklich. Er kam jeden Tag, er duldete die Schwächen ihres Mannes, die Kälte ihres Vetters, den Zwang dieser Zusammenkünfte. Ein Blick von ihm erfüllte Indianas Herz für einen ganzen Tag mit Freude. Sie dachte nicht mehr daran, ihr Leben zu beklagen. Im Laufe der Zeit empfand der Oberst Freundschaft für Raymond. Er führte die häufigen Besuche auf wahre Anteilnahme und dessen Sorge um seine Gesundheit zurück. Auch Frau von Ramière kam zuweilen vorbei, der Indianer sich mit ganzem Herzen anschloss. Dieses monatelange enge Beisammensein zwang Raymond und Ralph dazu, sich höflich zu begegnen und ein gewisses gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Aber lieben konnten sie sich nicht. Zu gegensätzlich waren ihre Ansichten in fast allen wesentlichen Dingen des Lebens. Auch wenn sie beide Frau Delmar liebten, so geschah es auf so unterschiedliche Weise, dass dieses Gefühl sie mehr trennte, als dass es sie einander näher brachte. Indiana verließ sich auf eine heitere Zukunft, mit all dem Vertrauen und den Hoffnungen einer jungen Frau. Zum ersten Mal erlebte sie ein großes Glück, und ihre blühende Fantasie wusste es mit allem auszuschmücken, was noch fehlte. Raymond log nicht, wenn er sagte, sie sei die einzige Liebe seines Lebens. Hatte er doch noch nie so dauerhaft und rein geliebt. Bei Indiana vergaß er alles. Er fühlte sich wohl in ihrem trauten Familienkreis und all den freundschaftlichen Beziehungen, die sie mit ihrem liebenswerten Wesen aufbaute. Er bewunderte die Geduld und die Kraft dieser Frau. Er staunte bei ihr über die Widersprüche zwischen Geist und Charakter. Besonders staunte er darüber, dass Indiana so wenig Ansprüche an ihn stellte, ihm blind vertraute und sich mit diesem verstohlenen Glück zufrieden gab, nachdem sie doch jenen ernsten und feierlichen Bund mit ihm vorausgesetzt hatte, indem sie seine ganze Hingabe und Aufgabe seines bisherigen Lebens forderte. Für ihr Herz aber bedeutete die Liebe zu einem Mann eine neue, edle Leidenschaft, verknüpft mit zarten und kostbaren Gefühlen, die ihr eine Kraft verliehen, die Raymond nicht fassen konnte. Er selbst war anfangs von der ständigen Gegenwart ihres Gatten oder ihres Vetters unangenehm berührt. Doch Indiana ließ ihm keine andere Wahl, als sich in diese lückenlose Überwachung zu fügen. Die Glückseligkeit, welche in ihrem heimlichen Blick lag, diese zärtliche Sprache ihrer Augen, ihr vielsagendes Lächeln, wenn eine unerwartete Anspielung im Gespräch beider Herzen höher schlagen ließ, das alles wurde für Raymond zu einer geheimnisvollen, köstlichen Freude, die er mit seiner Sensibilität und dank seiner ausgezeichneten Erziehung wohl zu schätzen wusste. Wenn er doch einmal zufällig mit Indiana allein war, errötete sie nicht mehr, sie wandte auch ihren Blick nicht mehr verlegen ab. Nein, ihre klaren, ruhigen Augen betrachteten ihn stets mit unbefangenem Entzücken. Er wagte kaum noch, ein Mann zu sein, wurde keusch und tugendhaft wie sie. Aus reiner Furcht, der idealen Vorstellung, die sie von ihm hatte, nicht entsprechen zu können. Aber einen gab es in diesem Familienkreis, dessen ganzes Glück zerstört war, und das war Ralf. Das Leben hatte ihm nie glänzende Aussichten geboten. Es war für ihn ohne Freude und ohne Poesie. Es gab für ihn kein Abenteuer, keine wahre Freundschaft, keine wahre Liebe. Er hatte Vater und Mutter gehabt, einen Bruder, eine Gattin, einen Sohn, eine Freundin und hatte doch alle verloren. Er fühlte sich als Fremder im eigenen Leben, welches träge und ereignislos dahinfloß und ihm nicht einmal das schmerzliche Gefühl gab, er trage selbst die Verantwortung für sein Unglück. Dennoch bewies Ralf immer wieder Charakterstärke, wenngleich er manchmal seiner eigenen Tugend überdrüssig war. Er hasste Raymond und hätte nur ein einziges Wort zu sagen brauchen, um ihn aus Lagny zu vertreiben. Aber er sagte nichts, denn er hatte einen festen Glauben, der fester war als alle Glaubensgrundsätze Raymonds. Und dieser Glaube war sein Gewissen. In seiner Einsamkeit hatte Ralf sich sein eigenes Herz zum Freund gemacht. Immer verschlossen suchte er nach der Ursache für all die Ungerechtigkeiten, die ihm widerfuhren, konnte aber keinen Charakterfehler an sich entdecken, der die Welt zu einem so harten Urteil über ihn berechtigt hätte. Sein Herz sagte ihm, dass er durchaus fähig sei, für andere alles zu empfinden oder ihnen alles zu verzeihen. Die anderen aber hegten offenbar nie tiefe innige Gefühle für ihn. Er grübelte ununterbrochen, übte keine Nachsicht gegen sich selbst, so dass sein Innenleben ihn dermaßen quälte, dass alle glauben mussten, er sei nur mit sich selbst beschäftigt und daher ein Egoist. Wer etwas zu gut machen will, dem gelingt es oft viel weniger gut. So geschah es auch, als Sir Ralph, der besonders rücksichtsvoll sein wollte, um auf keinen Fall sein Gewissen zu belasten, gegen Indianer ein Unrecht beging, das nie gesühnt werden konnte. Dieser gravierende Fehler bestand darin, dass er ihr die wahre Ursache für Nuns Tod verheimlichte. Ohne Zweifel hätte sie erkannt, wie gefährlich ihr die Liebe zu Raymond werden konnte. Erst als Raymond schon die Herrschaft über ihr Herz gewonnen hatte, entschloss Ralf sich, das Schweigen zu brechen. Und da war es zu spät. Ein unerwartetes Ereignis bedrohte die Zukunft des Obersten und seiner Gattin. Ein belgisches Handelshaus, auf dem Herrn Delmars geschäftliche Existenz beruhte, hatte ganz plötzlich Bankrott gemacht. Und der Oberst musste, kaum genesen, schleunigst nach Antwerpen reisen. Da er noch schwach und kränklich war, wollte Indiana ihn begleiten. Herr Delmar, der große Angst vor seinem Ruin hatte, war dennoch entschlossen, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen, fürchtete aber, seine Reise könne den Anschein einer Flucht erwecken. Deswegen wollte er seine Frau in Lagny zurücklassen und so seine Rückkehr garantieren. Er weigerte sich sogar, Sir Ralph mitzunehmen, sondern bat ihn, Indiana zu beschützen, falls sie von überängstlichen Gläubigern bedrängt werden sollte. Diese unvorhergesehenen, einschneidenden Ereignisse quälten auch Indianer. Ihre größte Sorge war indes, Lagny verlassen und sich von Raymond trennen zu müssen. Doch dieser beruhigte sie, indem er ihr versicherte, dass der Oberst schlimmstenfalls nach Paris umsiedeln würde. Er schwor ihr übrigens, ihr überall hin zu folgen, unter welchen Umständen auch immer. Und die leichtgläubige junge Frau pries das Unglück ihres Gatten als ein Glück für sich selbst, da es ihr die Gelegenheit gab, Raymonds Liebe auf die Probe zu stellen. Dieser dahingegen dachte nur an das Glück, nach 6 Monaten zum ersten Mal wieder die Gelegenheit zu haben, mit Indiana allein zu sein. Darin hatte er sich jedoch getäuscht, denn Ralf, der den Oberst sehr gewissenhaft vertrat, hielt sich von morgens bis abends in Lagny auf und kehrte erst spät am Abend nach Belle Rive zurück. Da er und Raymond anfangs denselben Weg hatten, trieb Ralf es mit der Höflichkeit so weit, dass er seinen Aufbruch, wenn möglich, hinauszögerte, bis Raymond sich auch verabschiedete. Diese Zwangsbelagerung durch Sir Ralph wurde Raymond bald verhasst, und Indiana glaubte darin nicht allein ein vollkommen unangebrachtes, sie verletzendes Misstrauen zu erkennen, sondern auch die Anmaßung, geradezu despotisch über ihre Freiheit zu walten. 8 Tage waren bereits seit der Abreise des Obersten verstrichen. Er konnte bald zurückkommen. Raymond musste die Gelegenheit nutzen. Er hätte es als tiefe Schmach empfunden, Sir Ralph einen Sieg zu überlassen und ihn triumphieren zu sehen. Am anderen Morgen ließ er folgenden Brief in Frau Delmars Hände gleiten. »Liebste Indiana, ich bin unglücklich, und Sie sehen es nicht. Ich denke an Ihre Zukunft, nicht an meine eigene, denn wo Sie auch sein mögen, werde ich leben und sterben. Aber wie könnten Sie, zarte, schöne Frau, Entbehrungen ertragen? Sie haben einen reichen und freigebigen Cousin. Ihr Gatte wird vielleicht von seiner Hand annehmen, was er von der meinigen ausschlägt. Durch ein unerklärliches Missgeschick ist mir während der Tage, die ich frei und unbewacht bei Ihnen zuzubringen hoffte, ein peinlicher Zwang auferlegt worden. Sprechen Sie nur ein Wort, Indiana, damit wir wenigstens eine Stunde allein sein können und ich Ihnen alles sagen darf, was mich quält. Und dann, Indiana, habe ich, der ich unsterblich in Sie verliebt bin, noch die eine Bitte. Ich möchte Sie genau an der Stelle, wo ich Sie so zornig gegen mich erleben musste, um Vergebung bitten. Bitte, liebe Indiana, leg deine Hand auf mein Herz und schenke mir dein ganzes Vertrauen, wenn du mich deiner für würdig erachtest. Ich möchte dir so gerne beweisen, dass ich dich wie eine Heilige verehre, Indiana. Ich bitte dich nur um eine Stunde, die erste, vielleicht die letzte. Ich werde treu zu unserer Vereinbarung stehen, das schwöre ich dir. Willst du mir diese Stunde nicht gewähren? Fürchtest du dich denn vor mir? Frau Delmar ging hinauf in ihr Zimmer, um den Brief zu lesen, beantwortete ihn sogleich und steckte Herrn von Ramière die Antwort zusammen mit einem Parkschlüssel zu, den er nur zu gut kannte. »Ich dich fürchten, Raymond? Nein, jetzt nicht mehr. Ich weiß ganz genau, wie sehr du mich liebst. Und wenn ich dich weniger liebte, wäre ich vielleicht weniger entspannt. Aber ich liebe dich so unvorstellbar. Geh zur rechten Zeit fort, um bei Ralph jedes Misstrauen zu zerstreuen, und komm um Mitternacht zurück. Hier ist der Schlüssel zur kleinen Pforte. Schließ sie hinter dir wieder ab.«
Ja, dieser Raymond, der trägt ganz schön dick auf. Ich hoffe, Sie sind jetzt tief drin in dieser Geschichte. Sibylle Hallberg hat ja auch zwischendrin erzählt, wie es weiterging. Wir haben jetzt die Folge 3 von 5 fertig. Wir möchten Sie schon darauf hinweisen, dass man dieses Buch ja auch kaufen kann in dieser schönen Neuübersetzung bei uns im Verlag. Es kostet 24 Euro. Es hat die ISBN 9783-941-905-719. Und dann noch zu den Namen. Beim Namen Ralph fühle ich mich natürlich immer persönlich angesprochen. Der schreibt sich aber in dem Buch mit PH. Das zweite ist Indiana. Wird ja am Schluss mit A geschrieben. Nicht der Indiana, sondern der weibliche Vornamen Indiana. Und das dritte ist, wo ich immer mit ein bisschen Schwierigkeiten habe, die Angestellte, die Kreolin, die heißt Nun. Und das ist auch ein sehr ungewöhnlicher Name. Aber wenn man das liest, funktioniert das natürlich viel besser als im Gesprochenen. Also wir freuen uns auf die nächste Woche, auf Folge 4. Das wird die Folge 353 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 291. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Vielen Dank nochmal an Sibylle Hallberg, dass sie das so toll gelesen hat. 2 Folgen haben wir noch. Kommen Sie gut durch diese Woche. Auf Wiederhören aus Hamburg. Grüßt Sie herzlich. Ralph Plenz, Ihr Büchermacher.